ein Miteinander zu leben, das ist so die Keimzelle von Europa, von einem gelingenden Leben auf dieser Welt. Aber für mich steht Europa für dieses offene Haus der Geschwisterlichkeit, der Gewaltfreiheit und des gemeinsamen Lebens.
Orden on Air. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich.
Herzlich willkommen zu Orden on Air, dem Podcast der Ordensgemeinschaften Österreichs. Ich bin Renate Magerl und bin heute im wunderschönen Salzkammergut in St. Gilgen am Wolfgangsee im Europakloster Gut Eich. Bei mir vor dem Mikro sind Bruder Thomas Hessler und Bruder Raphael Kratzer. Wir befinden uns hier im jüngsten Benediktinerkloster Österreichs, 31 Jahre jung. Bruder Thomas ist einer der Gründerväter dieses besonderen Kraftortes. Bruder Raphael ist seit 2003 im Kloster. Was bewegt einem in den 90er Jahren ein Kloster zu gründen? Was ist Ziel, Aufgabe, Bestimmung, vielleicht Mission und Vision des Europaklosters Gut Eich? Wir schauen heute zurück und nach vorne. Ich habe gehört, dass auch einige Zukunftspläne anstehen. Ich bin gespannt. Herzlich willkommen, Bruder Thomas. Eine kurze Stimmprobe, dass die Hörer drinnen dich erkennen.
Ja, auch herzlich willkommen. Ich bin der Bruder Thomas. Und es ist wirklich ganz, ganz schön, dass es wieder Möglichkeit gibt, über Visionen, Gedanken, Zukunft von Klöstern, Orden in unserer heutigen Zeit zu berichten, zu erzählen und dass du, Renate, ins schöne Salzkammergut gekommen bist.
Herzlich willkommen auch, Bruder Raphael. Auch von dir eine kurze Stimmprobe.
Grüß dich, Renate. Schön, dass du da bist. Und es freut mich, dass wir gemeinsam Gedanken austauschen können und ein bisschen plaudern können über die Welt und das Leben.
Ich habe gelesen, es gibt 16 Benediktinerklöster in Österreich. 1993 hast du, Bruder Thomas, gemeinsam mit Pater Johannes Pausch das Europakloster Gut Eich hier in St. Gilgen am Wolfgangsee gegründet. Ich habe auch gelesen, du konntest dir damit einen Lebenstraum erfüllen. Trotzdem ein bisschen provokant gefragt, waren es noch zu wenige Benediktinerklöster in Österreich oder warum war es Zeit, ein neues Kloster zu gründen? Was steckt da dahinter?
Also es war eigentlich ein Zufall. Es ist uns wirklich zugefallen, Gut Eich. Das war ein Kinderheim von Franziskanerinnen aus Bayern, die 50 Jahre lang eben sehr liebevoll und kraftvoll für die Menschen da waren. Und sie haben uns das Haus geschenkt. Auf unserer Suche oder während unserer Suche nach einem Standort für ein neues Kloster, wo wir eigentlich in den neuen deutschen Bundesländern gründen wollten, auf der deutschen oder deutsch-polnischen Grenze. Und da haben wir nichts Geeignetes gefunden. Da sind immer alle Türen zugegangen und durch Zufall ist dann dieses Haus hier in den Blick gekommen. Und ich habe damals gesagt, nein, nach Österreich gehe ich sicher nicht. Da gibt es eh alle 50 Kilometer ein Kloster, da braucht es nicht noch eins. Das braucht es nicht. Und dann war aber so, dass die Schwestern gesagt haben, aber der Platz ist gut. Der Platz ist gut. Und was sich herausgestellt hat, wir sind hier auf einem alten Klosterplatz. Kloster Mondsee und das Priorat St. Wolfgang. Hier waren 1000 Jahre lang Benediktiner. Und das ist auch heute noch zu spüren. Kloster Mondsee ist ja heute pfarrlich genutzt, ein großes Hotel ist drinnen, die Bank ist drinnen, eine Musikschule ist drinnen. Also das ist sehr, sehr gut hergerichtet worden und eben zeitgemäß auch genutzt. Und im Mondsee selber, also in St. Wolfgang selber, das Priorat ist auch in Privatbesitz und das passt auch heute dort, weil es natürlich ein touristischer Hotspot ist und da ist es gar nicht so leicht, spirituelles Leben dann auch so zu verankern. Aber wir sind hier in diesen Seelsorgsraum zurückgekehrt als Benediktiner. Und von daher ist es fast logisch, dass wir wieder hier angesetzt haben und auch auf einem alten spirituellen Ort aufbauen, der 5000 Jahre zurückgeht. Und aus der Jungsteinzeit haben hier Menschen immer spirituell auch gelebt. Das war auch der Grund, warum im 8. Jahrhundert Benediktiner hierher gekommen sind. Und diese bajuwarische Gründung eben in Mondsee gemacht haben, weil es eben ein spiritueller Ort schon war. Benediktiner sind immer dorthin gegangen, wo solche alten Wurzeln waren. Und das ist auch ein Grund, dass uns das zugefallen ist, weil es eben diesen Wurzelgrund hier schon gegeben hat und der hat mit uns wieder neu zu wachsen angefangen.
Musik. Jetzt muss ich trotzdem nochmal nachfragen, was war so der Ansporn von dir und von Pater Johannes Pausch, dass ihr gesagt habt, so, wir gehen jetzt zu zweit her und gründen ein neues Kloster?
Das war damals in der Luft gelegen mit der Wende in Deutschland. War es einfach klar, dass jeder und jede aufgerufen ist, auch mitzubauen an diesem neuen Europa. Also, dass diese Grenzen Gott sei Dank gefallen sind, dass die Mauer gefallen ist, dass wieder diese alte Kulturraum zusammenwachsen konnte, war das einfach damals logisch. Es war wirklich logisch und vernünftig, was kann jeder und jeder dazu beitragen und eben, was können wir als Mönche dazu beitragen? Wäre es nicht an der Zeit, auch ein Kloster zu gründen, das auch diese Dimension von Europa in den Blick hat, was Benediktiner ja aufgebaut haben mit ihren Gründungen. Also im 7., 8. Jahrhundert ist Europa eigentlich entstanden, auch durch die klösterliche Struktur. Und auch da knüpfen wir eigentlich an eine alte Tradition an. Aber was heißt Europa halt in einem globalen Kontext? Was ist die Aufgabe von uns hier in Europa? Und da war es klar, einen Lebensraum zu schaffen, der Einladungen ausspricht zu kommen, dass Menschen in Europa willkommen sind und dass sie hier leben können und nicht um ihr Leben bangen müssen, was leider in der europäischen Tradition eine dunkle Geschichte ist, dass unsere jüdischen Mitbrüder und Mitschwestern hier nicht leben konnten, dass sie über Jahrhunderte vertrieben, ausgelöscht worden sind. Und diese Botschaft, die wir heute in Europa leben sollten und müssen auch, ist, dass wir einen Lebensraum haben, wo wir eigentlich in einem großen Wohlstand leben und Ressourcen zur Verfügung haben, wo wir in Frieden, gewaltfrei, auf Augenhöhe versuchen, miteinander zu leben. Ob auch in diesen Unterschiedlichkeiten von religiösen Traditionen. Das ist das, was Europa heute eigentlich ausmachen sollte. Und da braucht es auch nach 30 Jahren ein Europakloster, weil da hat sich leider vieles zum Schlechteren gewandt.
Manche Dinge aktueller denn je, genau. Also deshalb auch ganz bewusst die Entscheidung, das Wort Europa in den Namen aufzunehmen, Europakloster Guteich.
Genau. Und Europa beginnt mit der guten Nachbarschaft. Wenn jeder dort, wo er sie lebt, eine gute Nachbarschaft lebt, entsteht Europa von alleine. Also es ist jetzt nicht eine Vision, die man nicht auf den Boden bringt, sondern die kann man ganz aktuell leben. Wie gehe ich mit meiner Nachbarin, mit meinem Nachbar vor Ort um? Was gibt es da an Begegnung, eine Kultur der Verständigung, auch eine gewisse Konfliktkultur? Wenn ich an Grenzen komme, komme ich an Grenzen. Genau. Und wie gehe ich da um? Und das zeigt sich eben mit der Mülltonne, die heute wieder quer über die Einfahrt bei uns steht und der Nachbar hat die wieder nicht weggeräumt. Oder die Hackschnitzelheizung, die heute wieder zum Rauchen anfängt und wo halt Nachbarn sich einfach belästigt fühlen und. Also das, da zeigt sich Nachbarschaft. Und Nachbarschaft heißt, dass man sich aushilft in schwierigen Situationen, dass man füreinander da ist. Nicht nur, wenn die Eier und die Milch ausgehen, sondern vor allem Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist eigentlich diese Begegnungsebene im Alltag, da beginnt Europa. Und vor allem mit der Nachbarschaft und dem eigenen Dach, also mit dem eigenen Mitbruder. Auch da, 20 Jahre Nachbarschaft, gibt es auch Herausforderungen. Und da ein Miteinander zu leben, das ist so die Keimzelle von Europa, von einem gelingenden Leben auf dieser Welt. Aber für mich steht Europa für dieses offene Haus der Geschwisterlichkeit, der Gewaltfreiheit und des gemeinsamen Lebens.
Genau, und das kann man von Europa runterbrechen auf den Ort, wo ihr wohnt, auf das Kloster, wo ihr seid. Also das geht in jeder Dimension, wo menschlichen Beziehungen stattfinden.
Eigentlich ist jedes Kloster ein Europakloster.
Jetzt 1993 ist das Kloster gegründet worden. Ihr habt es zu zweit begonnen und dann sind ja auch mehr dazugekommen. Ich möchte jetzt auch gerne euch beide nach eurer persönlichen Berufung fragen. Vielleicht Bruder Raphael, wie war deine Entscheidung? Wann hast du gewusst, du wirst Mönch und du wirst Mönch im Europakloster Guteich?
Das war bei mir eigentlich eine längere Geschichte. Was du zum ersten Mal erfahren habe ich vom Kloster Guteich 1995. Ich war damals gerade in einem Ausbildungs- und theologischen Seminar. Und ein Suchender, haben mir den ganzen spirituellen Wege so auch ein bisschen angeschaut in Österreich, die verschiedenen Klöster. Und der damalige Direktor wusste, dass ich sehr kritisch bin auf diesen Sektor. Und dann hat er mir gesagt, es gibt einen Kloster in Salzkammergut, da haben jetzt junge Männer ein neues Kloster gegründet. Und er kannte meinen kritischen Geist und auch meine Neugierde. Und er sagte damals, schau dir das einmal an, das sind junge Brüder und die haben einen zeitgemäßen Geist, die Spiritualität ist das Leben. Und dann habe ich gedacht, ah, das klingt interessant und das schaue ich mir mal an. Und ich musste nach diesem Studium ein Praktikum machen, das hätte ich in einer Pfarre machen sollen. Und ich wollte aber nicht in eine Pfarre, also weil ich gesagt habe, mich haben so Orte, so Plätze wie Klöster immer schon fasziniert. Ich wollte das Geheimnis hinter den Klostermauern lüften. Ja, das ist gut, das mache ich. Interessanterweise hat genau dieses Kloster keine Klostermauer. Aber trotzdem. Der Grundgedanke war so, was ist hinter diesen Mauern? Ich möchte dieses Geheimnis lüften. Und so habe ich eigentlich Gut Eich entdeckt. Ich hatte hier 3 Monate Praktikum und bin dann wieder zurückgegangen. Ich war damals gerade beim Militär und auch bei der Militärseelsorge tätig. Und ja, das war so der erste Kontakt mit diesem Kloster. Da dürfte wahrscheinlich auch ein Samen gelegt worden sein. Und das hat dann langsam zu keimen begonnen. Und die Frage hat mich auch immer bewegt. Die Spiritualität hat mich auch im Beruf begleitet und dann ist das halt immer, die Lebensfragen sind immer größer geworden, immer spannender. Und dann bin ich nach 7 Jahren sozusagen wieder, habe ich wieder an der Klosterpforte angeklopft. Genau, und so bin ich wieder ins Kloster zurückgekommen. Das war so der erste Kontakt mit diesem Haus.
Schön. Wie war es bei dir, Bruder Thomas, deine Berufung?
Meine Berufung war mit 14 schon. Ich bin da in einem oberösterreichischen Kloster für eine Jugendfreizeit eingeladen gewesen. Natürlich auch mit dem Hintergrund der Chorherren, das ist Reichersberg am Inn, dass da auch der eine oder andere einmal ins Kloster geht. Und da war ich 14, mit 1982 war das. Und wie ich am Morgen da in die Stiftskirche komme, war noch niemand da. Ich wollte mir einfach mal dieses Chorgebet anschauen. Und da habe ich mich reingesetzt in den Kirchraum und die Sonne ist so gerade durch die Chorfenster reingekommen und der Duft der alten Bänke war dann in mir plötzlich die Erkenntnis da, jetzt bist du angekommen, mit 14. Natürlich waren damals auch junge Mönche, also Chorherren im Kloster, es war so ein aufblühendes Kloster damals. Und da war auch der Herr Leonhard, das war so mein Star. Also der war so 21, 22 und der ist mit uns laufen gegangen und Radfahren und Pfeil machen. Und da habe ich mir gedacht, so will ich mal werden wie der. Das war mein Star. Und bin dann mit 18 wirklich ins Kloster gegangen, nach dem Abitur, Matura. Und habe aber gemerkt, nach 2, 3 Jahren, das war zu früh, weil ich noch meine Erfahrungen sammeln musste in Sexualität, in Partnerschaft. Wie lebe ich das? Wer bin ich da? Und war gut. Ich bin dann wieder ausgetreten mit 21. Und in der Zeit aber auch im Kontakt mit unserem Pater Johannes auf der Suche mich dann gemacht, eben noch so einen Ort, wo klösterliches Leben möglich ist. Und das hat mich nicht losgelassen. Wir waren damals 10 Studenten mit dem Johannes und das hat auch gepasst. Und in der Zeit konnte ich auch so meine Beziehungsformen einmal ausprobieren, Sexualität. Mit 25, wie wir dann das Haus geschenkt bekommen haben, war dann eben das dran, es zu wagen. Ich hatte zwar damals eine Beziehung und wo mir gedacht habe, das ist wirklich blöd. Ja, jetzt will ich eigentlich ein Kloster gründen und habe eine Beziehung. Das geht sie irgendwie nicht aus und musste eine Entscheidung treffen. Und das war schon eine sehr grundlegende Entscheidung nochmal in meinem Leben. Anders als mit 18, natürlich auch noch für heutige Verhältnisse jung mit 25, aber damals war das irgendwie, waren die Biografien. Da hat man sich früher entscheiden können. Auf jeden Fall war das dann mit 25. Was aber geblieben ist, ist schon eine Sehnsucht nach Partnerschaft. Das hat mich immer begleitet, ganz stark, gerade die ersten Jahre. Und richtig angekommen im Kloster bin ich mit 41. Also mit 14 habe ich es das erste Mal ganz tief in mir gespürt. Und mit 41, nach einer, wo ich eine Außenbeziehung gehabt habe, habe ich dann nochmal gemerkt, was suche ich eigentlich? Was ist das, was mich da so zieht, wenn ich so in Sehnsucht nach Partnerschaft habe? Und in der Phase bin ich mit dem Tod sehr konfrontiert worden. Es ist ein Studienfreund von mir gestorben an Krebs und ich war in den ganzen Prozessen dabei und auch beim Sterben. Und in dieser Zeit habe ich eben so einen Außenkontakt auch gesucht und da habe ich gemerkt, eigentlich läufst du dem Tod davon. Irgendwie war das für mich, habe mich da auch begleiten lassen, therapeutisch, habe mir hingeschaut, was ist das, und habe gemerkt, du musst dich dieser Erfahrung auch nochmal stellen, existenziell. Und das hat mich eigentlich ganz ankommen lassen als Mensch. Das war immer bei mir, war klar, ich bin Mensch, das war immer sehr, sehr klar, aber all diese Seiten, die auch da sind, zu integrieren und nicht auszuschließen, war ein wichtiger Prozess. Das lustigste ist das Zahlspiel mit 14, mhm, und dann mit 41.
Wahnsinn. Zwei sehr spannende Berufungsgeschichten, doch unterschiedlich, und trotzdem merkt man dieses Suchen und diese Sehnsucht, und ihr habt beide euren Platz gefunden. Jetzt seid ihr hier in Europakloster Guteich Mönche, seit vielen Jahren eigentlich schon. Ihr seid für die Menschen und ihre Anliegen da. Für was und für wen seid ihr da? Wer kommt zu euch? Was bietet sie auch den Menschen? Was ist so eure Bestimmung hier? Bruder Raphael?
Ich würde sagen, wir sind hier einmal, der Ort ist ja gegeben, also wir sind einmal hier. Ist auch ein guter Platz, weil da haben ja vor uns auch Schwestern gelebt, gebetet und gearbeitet, so wie der Bruder Thomas vorhin erwähnt hat. Der Platz ist durch seinen Ort schon gesegnet gewesen, durch die Vorgeschichte. Ist auch bekannt gewesen, wie die Schwestern, die vor uns da waren. Und ich merke, dass zu uns eigentlich, man kann gar nicht sagen, dass es so Altersgruppen gibt, weil zu uns kommen alles, was Menschen betrifft, junge, kleine, erwachsene, Familien, sondern die Kirche ist ein buntes Spektrum im wahrsten Sinne des Wortes, so wie der Mensch selbst. Ich habe als Pförtner mit den Teenagern, mit den Kindern vom Dorf hier gespielt, also die kennen mich, ich kenne sie von Kindheit auf sozusagen, war eigentlich immer so im Dorf selbst eigentlich ein vertrautes Miteinander. Wir sind so, wie kann man sagen, Dorfeigene. Wir haben halt nur ein anderes Haus und eine andere Lebensform, aber nicht weniger in den Alltag des Dorflebens integriert. Und das macht uns eigentlich auch so persönlich, weil wir uns nicht irgendwie so abgegrenzt haben, auch räumlich nicht abgegrenzt haben, sondern gesehen haben, ach, die Mönche machen das Gleiche wie wir, die beten, die arbeiten, die stehen auf, haben ja auch ihre Probleme. Und das hat uns eigentlich so menschlich gemacht. Ich glaube, das ist auch, und man muss nicht immer viel tun und machen, weil ich glaube, das Dasein an sich und wie man da ist, spricht ja schon sehr viel. Und die Leute kommen ja und schauen und sehen wahrscheinlich mehr, als wir selbst wissen. Und die erzählen das wahrscheinlich auch weiter. Und so ergibt sich eigentlich das von selbst, ob Leute kommen oder gehen oder so. Genau, das ist eigentlich eine gewachsene Sache, kann man sagen. Das hat sich so entwickelt.
Ja, ihr seid hier wirklich da in der Ortschaft eingebettet. Ihr seid mittendrin, ohne Klostermauer, wie du auch vorher schon gesagt hast. Ansprechbar und da, oder wie ich auch hergefahren bin, habe ich dich auch schon gesehen draußen. Also sehr präsent. Weil du erzählt hast, du warst lange Jahre an der Pforte. Das ist ja so der erste Kontaktpunkt bei euch. Also wenn man hierher kommt und ich habe Interesse, jetzt mal hier reinzuschauen, sehe ich als erstes den Pförtner. Was hast du da so erlebt? Wie waren diese Momente, oder gibt es ein besonderes Erlebnis oder Erlebnisse, die dir in Erinnerung geblieben sind?
Ja, für mich war das so eine ganz gute Schnittstelle zwischen dem monastischen Leben und der Welt. Also ich war so ein Torhüter, oder wie man das nennen kann. Und das ist auch eine ganz interessante Sache. Durch die Spiritualität selbst, durch meine persönliche Einstellung, also sprich, meine Herzenshaltung, war ich schon eher ein Mensch, der gesagt hat, dass ich versucht habe, der an die Pforte kommt oder der zum Kloster kommt, in erster Linie mal als Mensch begegne. Also nicht kategorisiere, einordne, wer der ist, was er ist oder was er will, sondern als erstes steht einmal ein Mensch vor mir. Und das war so mein Ansatz, ja, den Menschen einmal absolut neutral begegnen. Ich habe mir gesagt, Jesus war auch so ähnlich, der ist da ganz ungezwungen zwischen den Menschen gelebt und hat die Leute auch nicht beurteilt oder verurteilt, sondern einfach dort im Alltag abgeholt, wie sie ihnen begegnet sind. Und so habe ich das eben auch gemacht. Ob das jetzt der Bischof war oder ein hoher Politiker oder der Nachbar oder ein kleiner Junge, das ist im Grunde genommen, wir sind ja alle eine Menschenfamilie und dadurch ist es wesentlich einfacher und unkomplizierter, wenn man keinen Muster oder keinen Schema vor. Beim Militär war es ein bisschen anders.
Stimmt.
Da hat man eine vorgegebene Struktur und man hat auch erwartet, dass man je nachdem sich dem dementsprechenden Umfeld anpasst. Und das ist schon eine größere Freiheit hier in dieser benediktinischen, was ist das Wort, ist die Freiheit des Geistes der Benediktiner.
Das ist nicht so streng.
Ja, genau. Oder vielleicht genau deswegen habe ich das andere bewusst mehr gesucht, weil ich die andere Seite so gut kenne.
Darf ich da eine Anekdote erzählen?
Natürlich.
Also es gibt wirklich lustige eine Anekdote. Es war so in den ersten Jahren, wo du jetzt noch da warst, hat uns eine Äbtissin aus einem altehrwürdigen Kloster auch besucht. Die wollte das mal sehen, wer diese neuen Mönche hier sind. Und sie war mit ihrer Nachfolgerin unterwegs. Und Bruder Raphael stand gerade auf der Leiter und hat Hecke geschnitten. Unsere große, wir haben keine Mauer, sondern eine schöne Hecke ums Kloster. Und steht dann da oben und sieht eben, wie die zwei Schwestern da auf sie zukommen. Und er sagt, weil er ist Kärntner, er sagt, gerne grüß euch. Grüß euch.
Ich glaube, ich habe sie umarmt und
grüß euch. Ist er runtergestiegen und hat sie in seiner Herzlichkeit auch gleich mal umarmt. Ja, weil die eine Schwester kannte ja und die andere war natürlich ein bisschen, was ist das jetzt? Ja. Und während sie da so zusammenstehen, komme ich gerade von Schafberg runter und war mit unserem Klosterhund unterwegs und hatte meine kurze Wanderhose, die so sehr poppig war, an und habe so mit meinen langen Haaren und gehe heute auch hin. Und begrüße ich auch die beiden Schwestern und dann fragt die ältere Tissin, wer ich denn bin, ja, zu ihrer Mitschwester. Ja, das ist der Zupria des Klosters. Und dann hat sie gesagt, danke, wir gehen.
Au.
Oh. Ah, das ist einfach zu viel und zu...
Zu viel an Herzlichkeit.
Zu viel an ungewohnt, ja. Mhm. Wie das sich so vielleicht Mann, Frau sich vorstellt, wie ein Kloster vielleicht ausschaut.
Einmal habe ich einen Bischof zum Nachbar geschickt, weil ich gewusst habe, dass ein Bischof ist. Und bin mich erkannt und wir hatten kein Zimmer frei.
Oh. Aber wie du sagst, jeden Menschen gleich begegnen. Ja, das sind sicher einige schöne Geschichten.
Ich könnte noch eine erzählen.
Ja gerne. Vielleicht. Geschichten brauchen wir immer.
Ja.
Wir gerne
Hubert von Geusern ist ja bekannt.
Ja.
Hubert von Geusern ist bekannt. Unser Pater Johannes war im Flug nach Berlin und da sitzt Hubert von Geusern neben ihm. Gell? Und sie sind ins Gespräch gekommen im Flugzeug und dann hat Johannes zum Hubert gesagt, kannst du uns mal besuchen? Und im Salzkammer gut daheim bist du. Komm mal, ja?
Nicht weit.
Genau. Und das war so. Er ist dann auf Besuch gekommen und von seinem Outfit kann man ja nicht gleich mal erkennen, ja, wo er hingehört. Ja. Und damals war eine Information, die durch die Klöster gegangen ist. Es gab damals noch kein Internet, aber man hat sich dann so eben angerufen. Es gibt eine Person, die psychisch sehr auffällig ist und die jetzt von Kloster zu Kloster geht und alles Mögliche da anstellt. Und man sollte da vorsichtig sein und schon gleich im Empfang bei der Pforte wissen, drum, wie man sich da verhält. Und da saß eine Schwester, eine Ordensschwester damals an der Pforte. Wir machen ihr Kloster auf Zeit auch und da können die Gäste dann auch bei uns mitarbeiten. Und die saß damals an der Pforte und die kannte Hubert von Geusern nicht. Ja? Und der kam herein und er stellt sich vor, ich bin der Hubert von Geusern. Und diese Schwester hat dann gesagt, er soll mal kurz warten, ja, weil er wollte zum Pater Johannes. Und er soll mal in den Nebenraum gehen, das ist unser Patenladen. Und dann nimmt sie das Telefon und ruft Pater Johannes an und flüstert hinein in den Hörer, Pater Johannes, jetzt ist er da, der Narrische. Ich glaube, das ist er. Komm jetzt doch mal runter. Und Pater Johannes runtergekommen und ging in den Nebenraum hinein. Ja, Hubert, schön, dass du da bist. Gell? Und ging an der Schwester vorbei bei der Pforte Und der Hubert von Geusern sagt zu ihr, ich glaube, Sie haben nicht geglaubt, dass ich der Hubert von Geusern bin.
Ist er ja manchmal ein bisschen narrisch, kann schon sein. Hat schon ein paar verrückte Ideen auch. Eine herrliche Geschichte. Also ich glaube, da könnte man schon ein paar Bücher füllen, oder?
Gibt es Buttongeschichten, gibt es schöne,
vielleicht
ja.
Machen wir mal,
machen wir so Buttongeschichten.
Outcut.
Anekdoten aus großer Sinn.
Gibt es viele. In einem eurer letzten Rundbriefe steht so schön, sinngemäß, der Baum, also euer Kloster, hat Wurzel geschlagen. 31 Jahre jung ist es jetzt. Der Stamm des Baumes ist kräftiger geworden und nach 31 Jahren ist unser Kloster erwachsen geworden. Und es gibt drei Hauptäste, die aus dem Stamm erwachsen sind. Friedvoll leben, heilsam leben, dankbar leben. Erzählt uns doch ein bisschen mehr über diese drei Hauptäste.
Ja, eben in dieser Metapher vom Baum, ich glaube, das ist ein sehr schönes Bild, ist auch für so einen Organismus, also ein Kloster ist. Ein Kloster ist ja keine Organisation, sondern ein Organismus, und wo auch diese Wachstumsprozesse dazugehören. Und vor allem zunächst das Wachsen auch in die Tiefe hinein. Und das waren schon auch Erfahrungen von Scheitern, von Situationen, wo man nicht gewusst hat, wie es weitergeht, was uns aber immer tiefer gründen hat lassen, nach dem, was trägt, was wirklich hält, was das Grundwasser von so einem Organismus ist, für so einen Organismus ist. Es war wirklich eine Gründungsbewegung, und aus der heraus hat sich dann auch vieles entfaltet. Es ist vieles geworden, in sehr kurzer Zeit eigentlich, für 30 Jahren. Und das hat natürlich auch mit den Personen zu tun, die hier sind. Es waren am Anfang eben 7 Mönche, die bis 2010 auch sehr Hand angelegt haben an das, was aufzubauen ist, ein Goldschmied, Bewegungstherapeut, Sportwissenschaftler und, IT-Fachmann, Bruder Raphael an der Pforte. Also da war, wo sich vieles entwickelt hat, und ein Strang, der sehr stark gewachsen ist, war dieses Heilsamleben mit unserem Gründungsprior und Pater Johannes, dem das ein tiefes Herzensanliegen ist. Also das ist ein Kloster, ein Ort der Heilung eigentlich ist, und dass das Heilungserfahrungen sind, die eben ganzheitlich sind. Also deswegen das Hildegard-Zentrum, Ambulatorium für Psychotherapie und Physiotherapie, wo eben Menschen vom Arzt verschrieben ihre Behandlungen bekommen oder sozialverträglich ist, mit diesen vielen, vielen Geschenken, die uns die Erde hier schenkt. Also gibt, also die vielen Kräuter, die Bäume, und daraus Heilmittel auch zu machen. Wir produzieren mittlerweile, glaube ich, 52 Produkte und sind auch gut vernetzt, auch im Versandsystem, auch Spar. Österreich gibt es Produkte, die man beziehen kann. Also das ist etwas, was wesentlich zu unserem Leben auch gehört, dieses heilsame Leben, bis hin zu diesen seelsorgerlichen Begleitungsangeboten, also wo Menschen wirklich nach Sinn und Ziel des Lebens fragen können, wo alte Wunden heilen können, wo Sünden passiert. Mit Bruder David Steindl-Rast ist das andere Ast eigentlich sehr kraftvoll, seit 2010 bei uns entstanden, der seinen Alterssitz bei uns hat, seit 2010 zu einer amerikanischen Abtei nach wie vor gehört, wo er eingetreten ist in den 50er Jahren, und der eben dieses Grundwasser menschlicher Spiritualität gefunden hat, wo er in die Dankbarkeitspraxis entwickelt hat. Also das eine ist ja diese Achtsamkeitspraxis, die weltweit auch so ein Grundwasser ist für uns Menschen. Und er hat eben diese Dankbarkeitspraxis versucht, eben auch zu erklären, warum das so wichtig ist, und auch das weltweit in Netzwerken installiert mit vielen anderen Menschen. Also es ist wirklich ein weltweites Netzwerk. Und das Dritte ist dieses friedvolle Leben, was auch dem Pater Johannes und Bruder David immer ein Anliegen war, die Begegnung zwischen den Kulturen, Religionen, der Dialog, der Austausch, wo es heute Orte braucht, wo das gelebt wird. Es, wie Zulena mal gesagt hat, es braucht nicht mehr heute die Worte, sondern die Orte. Die Zeit der Worte. Das war der Dialog seit Bruder David aus den 60er Jahren mit weltweit was mitgestaltet hat, dass ganz viel Fruchtbares passiert. Und heute braucht es dann eben diese Orte, wo das gelebt werden kann. Und da hatten wir letzte Woche zum Beispiel aus der ganzen Welt junge Erwachsene, nennt sich Meta Modern Monastery, wo junge Menschen in ihrem Alltag versuchen, Spiritualität so zu leben, dass das, was sie tun, das sind sehr engagierte Aktivisten, zum Beispiel Aktivistinnen in der ökologischen Bewegung, Klimabewegung, in sozialen Einrichtungen, wo sie sagen, ohne Spiritualität geht das auf Dauer nicht. Und auch für den Weltfrieden geht es nicht auf Dauer, wenn wir nicht gemeinsame Formen finden, wo wir als Menschen unterschiedliche Traditionen miteinander in die Praxis kommen. Also ich vergleiche das immer mit Fußballspielen. Jede religiöse Tradition hat ihr Fußballstadion. Und die sind super. Ja, die sind auch schön gebaut und ein Allianzstadion in München, das ist einfach ein tolles Gebäude. Ja, da kann man, das hat schon was. Oder eine katholische Kirche, das ist schon was, ja. Aber wir müssen heute lernen, auch wieder auf der freien Wiese zu spielen, dass wir hinausgehen und mit jedem, ob das jetzt ein Bayern München Spieler ist oder 1860 München, ein Rapidler oder ein Red Buller, die miteinander spielen. Und heute ist eher die Tendenz, dass man sich in seinen Stadien verbarrikadiert und sogar andere wirklich angreift ganz eine gefährliche Dynamik entstanden ist, wo auch Religionen missbraucht werden dafür, für diese Abgrenzung, für diese Entwürdigung, die passiert und für diese Zerstörung, die wir leider alltäglich leider erfahren. Also daher ist dieser Auftrag auch, wie kommen wir zu einem friedlichen Miteinander für uns als Mönche, ganz wesentlich, dass wir in einen Dialog eintreten und in einen erfahrungsbasierten Dialog.
Danke auch für das schöne, greifbare Bild mit dem Fußball.
Ja.
Auf die freien Felder hinaus. Jetzt haben wir sehr viel gehört, was ihr alles macht. Die Goldschmiede oder auch die Kunstwerkstätten, die ganze Kräuterproduktion. Und zusätzlich das Hildegard-Zentrum, wo Menschen sich ihrem körperlichen und seelischen Wohlbefinden widmen können. Die Mönche selbst bieten geistliche Begleitung an. Ich bekomme bei euch sozusagen eine Rundumbetreuung für Körper, Geist und Seele. Habe ich das richtig erfasst?
Genau, das ist eben diese Begegnungsqualität, die Glaubwürdigkeit stärkt. Also diese ganzheitliche Ebene. Es gab vor 12 Jahren eine Untersuchung von einer Universität in Paris, Professor Hochschild, und zwar eine soziologische Untersuchung, was haben Klöster für eine Relevanz für die Gesellschaft heute. Und sie haben empirisch 10 Abteien untersucht, von Jeftonje in Belgien bis Pannonhalma in Ungarn, und sie haben auch uns mit reingenommen und haben empirisch ausgewertet, was ist die Bedeutung, die Relevanz eben von Benediktiner Klöstern heute für die Gesellschaft. Und was rausgekommen ist bei uns ist, es gab dann so eine Rankingliste, was ganz oben steht, warum wir relevant sind, ist, wenn wir für die Kranken da sind. Also das hat die höchsten Punktzahl bekommen, weil wir als Mönche eine Institution eingerichtet haben, das Hildegard-Zentrum, aber auch die Möglichkeit der geistigen Begleitung, dass Menschen eben in ihrem Prozess des Heilwerdens begleitet werden. Das zweite, weil wirklich die Kinder da sind. Einmal im Monat haben wir einen Familiengottesdienst und spielen Kasperltheater. Das schätzen die Menschen sehr. Sehr, weil sie merken, dass wir Männer auch für Kinder da sind. Und weil es eine sehr lebendige Form von Erfahrung ist, wie ich mit Ängsten umgehen lerne. Weil Kasperltheater ist immer, ist wie eine kleine Heldenreise. Der Kasperl ist der Held und seine Freunde. Und die gehen durch so dunkle Seiten durch. Die begegnen mit der Hexe, mit dem Zauberer, dem Krokodil und lernen da, ich habe Angst, aber ich fürchte mich nicht. Das ist so ein Mantra, was der Bruder David immer sagt. Das ist die Grundbewegung, dass wir, wenn wir wirklich spirituell wachsen und reifen wollen, die Erfahrung der Angst nicht ausschließen, da durchgehen wie durch so eine Engstelle wie bei einem Geburtskanal und uns nicht gegen diese Bewegung sträuben, weil da entsteht Furcht. Und in der Bibel heißt es 365 Mal, fürchtet euch nicht. Da steht nicht drin, habt keine Angst, sondern fürchtet euch nicht. Und da durchzugehen, das lernen Kinder in diesem Setting, aber auch für uns, die wir da spielen, ja, für unser inneres Kind. Wir sind ja alle so ein Kasperl, eine Gretel, so ein kleiner Held, eine Heldin, die ja das Leben lernen wollen und reifen wollen und für das Leben sich einsetzen wollen.
Ja, sagen wir so, einmal im Monat spielen wir es für die Kinder und manchmal im Alltag.
Ist doch gut, wenn man den Kasperl immer irgendwo mit hat.
Und das Dritte, was rausgekommen ist, weil wir für die Natur da sind, oder wie wir mit der Natur zusammenleben. Das hat eine ganz hohe Relevanz, wie wir unsere Wiesen bewirtschaften, die Gärten, die Alm, den Wald. Also das sind Menschen heute sehr, sehr sensibilisiert. Und bei unserem Neubauprojekt, wo wir eigentlich ein Kloster auf eine grüne Wiese stellen wollen, haben wir auch gemerkt, das wird nicht gut gutiert.
Ja, das Abwägen.
Das Abwägen, wo wir selber dadurch auch gemerkt haben, da ist diese Zeit, auf grüne Wiesen zu bauen. Die grünen Wiesen sind das Kostbarste, was wir haben, wo wir für wirklich Relevanz für die Menschen vor Ort haben. Ist an diesen drei Kriterien festgemacht worden.
Jetzt hast du schon das Neubauprojekt angesprochen. Ihr seid ja noch lange nicht fertig. Es gibt ein Zukunftsprojekt, Europaklostergut Eich 2030. Was hat es damit auf sich? Was habt ihr noch alles an Pläne hier vor?
Also es ist so, dass sich ein Kloster alle 30 Jahre neu gründet. Das ist dieser generative Prozess, also wie bei einer Familie auch. Also wenn ich eben als Mutter Kinder mit begleite in ihr Leben hinein, merke ich, wenn die dann selber groß geworden sind, dass da was anders anfängt.
Mhm. Stimmt.
Auch die Beziehung zu den Kindern, vielleicht, wenn ich dann selber Großmutter werde. Also das ist wieder ein anderer Prozess und so ist es auch für Klöster, wo ja dieses nicht so in dieser biologischen Reifungsdimension drinnen liegt, sondern das sind dann eben existenzielle Themen, die uns da bewegen und nach 30 Jahren merken wir, was braucht es denn heute in unserer Zeit? Und da merken wir der Umgang mit den alten Menschen. Wie können wir Räume schaffen? Uns bewegt das ja alle schon, die wir älter werden. Wie will ich denn alt werden? Was braucht es? Und da gibt es ganz neue Modelle auch, wo wir auch mit der Diakonie zum Beispiel in Kooperation sind, in Gespräch sind und nach dem Prinzip der Wohngruppe miteinander gelebt wird. Da ist in der Mitte die Küche. Alles dreht sich ja am Ende des Lebens eigentlich ums Essen. Da ist auch immer wer da. Die Angehörigen können mitkochen, sich mit einbringen. Und es gibt ein ganz anderes Gefühl von Beheimatung. Es ist auch ein Garten rundherum um dieses Gebäude dann, was wir errichten wollen, weil Gärten schenken Beheimatung. Das hat man auch erforscht. Also wir wollen zwei so Wohngruppen einrichten, dann Stützpunkt ohne Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Fähigkeiten, Handicap, dass ein Kloster ein Ort des Zusammenwirkens ist, auch von Menschen, die etwas Besonderes auch durch ihre Einschränkung einbringen. Und da haben wir schon gute Erfahrungswerte, ein Mitarbeiter, der ist schon über 25 Jahre da, einen neuen haben wir jetzt mit eingestellt, der ist seit einem Jahr da und da soll nochmal so Wohnraum für 5, 6 Leute entstehen und leistbarer Mietwohnbau. Also es ist eine ganz wichtige Aufgabe auch von Klöstern, da ganz klar Stellung zu beziehen, dass man, was da an wirklich an Schieflage entstanden ist, wo über Wohnen wirklich auf Kosten von gelebt wird, wo Menschen Kosten aufbringen müssen, dass sie einigermaßen wohnen können, das stimmt nicht mehr zusammen. Und da auch was dagegen zu setzen, wollen wir eben auch mit leistbaren Mietwohnbau errichten. Und dann braucht es auch die Zuwendung zu unseren Häusern. Gästehaus müssen wir sanieren. Das Kloster hier, wenn wir neu bauen, sanieren, das haben wir gerade am Abwägen, also einen Wohnraum wirklich zu haben, wo 18 Mönche gut leben können. Das ist eben in diesem vernetzten Miteinander mit den Menschen hier gut möglich. Und wenn wir hoffentlich noch mehr werden, dann können die auch mit dieser Idee von Gut Eich woanders hingehen. wir bekommen jetzt schon eigentlich einige Einladungen, schon woanders Häuser zu übernehmen, wo wir sagen, das ist noch zu früh für uns. Aber was wir hier an Idee gesammelt haben, an Erfahrung, wie bei so einem Löwenzahn, wo der Stirn dann den Samen woanders hinträgt, das gehört, glaube ich, auch irgendwie zu zum lebendigen Prozess von so einem Organismus.
Früher hat man ja auch die, werden sie auch bekannte Benediktiner, dass sie kultiviert haben, also das Land vorbereitet auch für die Dinge. Und heute ist das Schwergewicht, wie du sagst, nochmal schon eher einen Lebensraum schaffen, weil der Mensch hat ja auch eine Würde und also hat auch ein Recht, gut zu leben. Also ein Lebensraum, wie das Wort schon sagt, ist auch etwas, was das Leben fördert. Also und so Plätze und Räume geben, wo Menschen sagen können, da kann ich mich gesund entwickeln oder gesund alt werden, aber einfach seine Würde gerecht leben. Das ist heute gefragt irgendwie, genau.
Da habt ihr noch viel vor, ja?
Das erste, was wir jetzt gerade bauen, ist unsere neue Hackschnitzelheizung.
Ah ja, genau.
Da ist gerade unser Wirtschafter reingekommen für die Pläne. Das ist das erste, also die Grundlage der Energie zu sichern, auch die Erweiterung unseres Wassernetzes. Wir sind hier in einer Wassergenossenschaft, also das sind so die Grundlagen, da sind wir Gott sei Dank noch gesegnet hier im Salzkammergut mit dem Wasser. Aber wir brauchen auch schon zusätzlich noch eine Quelle. Es muss eine aktiviert werden, die es eh schon gibt, aber die jetzt lange nicht gebraucht wurde. Und was auch noch kommt, ist auch die wirtschaftliche Grundlage nochmal von hier zu stärken, von Gut Eich. Und das ist eben die Produkte, die wir eben aus den Kräutern gewinnen, von den Bäumen hier. Also dieses Ineinander von Ökologie und Ökonomie. Also wir leben eigentlich von dem, was uns die Erde hier schenkt. Und das auch nochmal zu stärken, da braucht es eine neue kleine Produktionsstätte. Und das soll auch noch entstehen. Wir reden jetzt, so gut will, für die nächsten 10-12 Jahre. Schauen wir mal, was da werden wird.
Wow, ich bin gespannt. Komme ich spätestens dann wieder. Wahrscheinlich früher schon wieder. Einen Schwerpunkt, den ihr aber auch hier habt, ist die Kunst. Und Bruder Thomas, du hast eine Erfüllung auch in der Kunst gefunden. Ja. In Österreich und über die Grenzen hinaus kann man zahlreiche Kunstinstallationen, zum Beispiel in Kapellen von dir bestaunen. Du arbeitest viel mit Glas, hellen, fröhlichen Farben und Licht, fällt mir auf. Was bedeutet es für dich, deinen Glauben in Kunst umzusetzen oder auch das zu kombinieren?
Also letztes Jahr ist ein Film gedreht worden, Servus TV. Und da habe ich gesagt, mir ist es wichtig, dass das nicht nur um mich sich dreht. Natürlich braucht uns ja einen Darsteller quasi. Und da war mir wichtig, dass alle zur Sprache kommen, sichtbar werden, die auch gut Eich ausmachen. Da können Kinder dazu. Und ich mache ja auch so Workshops auch für Kinder, nach den Möglichkeiten, die ich habe. Und da war der kleine Benedikt und der kleine Theo eingeladen und die haben da vor der Kamera dann gemalt und sind da interviewt worden. Und dann hat der Regisseur da gefragt, ist der Bruder Thomas wirklich ein Mönch? Schaut mal, wie ist das jetzt so? Und dann hat der kleine Benedikt so hin und her überlegt, hat gesagt, er ist ein halber Mönch und ein halber Künstler. Und das ist für mich ein guter Ausdruck. Für mich sind es zwei Seiten einer Medaille. Kunst und Spiritualität, Künstler, Mönch. Weil ich glaube, in beiden Wirklichkeiten kann ich dieses Unsagbare, Unfassbare versuchen zu vermitteln, zu erahnen, erfahrbar, unter Anführungszeichen begreifbar zu machen. Ob das jetzt in einem spirituellen Raum ist, oder ob das in einem Prozess ist, wo wir zum Beispiel jetzt für ein Haus der Achtsamkeit in Grünau, also das Marienheim ist jetzt mit einer neuen Vision ausgestattet worden. Und da war die Frage eben vom Kreuz, welche Form des Kreuzes wird genommen für die Zimmer. Und da ist zum Beispiel auch für mich eine zeitgemäße Frage, was bedeutet Kreuz heute für die Menschen? Und wir haben ein Projekt entwickelt, wo jeder Raum eine eigene Reliefplatte bekommt, eine Silberreliefplatte, in dem gespielt wird mit den Grundformen des Lebens, mit dem Kreis, mit dem Dreieck, der für den Berg steht in Grünau und für die Alm, für den größten Fluss, die Welle. Und dann ist noch die Kreuzesform mit drinnen, auch eher als Schwingungsform. Und dieses Miteinander, wie sich das verbindet, und dass das eben ganz individuell sich verbinden kann und dass das in jedem Raum individuell für diesen Raum auch gestaltet wird. Das ist zum Beispiel auch, wo Spiritualität ausgedrückt wird, aber wo auch künstlerisch versucht wird, mit diesen Fragen von Kreuz umzugehen. Ja. Und deswegen ist es für mich eigentlich, sind es zwei Seiten einer Medaille. Und ich bin ganz dankbar, dass das hier möglich ist, mit vielen anderen auch möglich ist. Und dass es wesentlich, glaube ich, auch zu einem Kloster gehört. Bruder Raphael ist ja auch einer, der sehr spirituell sich dann gerade in seiner Fröhlichkeit auch. Er macht so Cartoons auch, schnelle Zeichnungen, wo er einen Engel zum Beispiel entworfen hat, den viele Autos mittlerweile hinten als keinen Schutzengel drauf haben. Ja,
schön.
Das gehört eigentlich zusammen. Ich glaube, jeder Bruder ist auch ein Künstler.
Das jeder Mensch ist auch ein Künstler. Andere Art und Weise auszudrücken. Ja. Dann, ja, genau.
Und wenn nicht, dann zumindest ein Lebenskünstler.
Ich höre immer wieder von Menschen, die hier herkommen oder die hier waren, dass hier ein ganz besonderer Kraftort ist. Was macht eurer Meinung nach den Kraftort aus oder was braucht ein Kraftort wie eurer hier?
Also Kraftorte an sich, glaube ich, gibt es überall. Also es ist auch eine Frage, inwieweit bin ich selbst empfänglich für diese Kraft, die ja eigentlich da ist oder die mich umgibt. Und das ist schon auch für mich ein Zeichen, wo Kraftorte sind immer Orte, wo auch Leben geschieht oder Leben entsteht. Also ich war ja jahrelang Pförtner und da sind auch viele zu mir in die Pforte reingekommen und haben gesagt, also Bruder Raphael, wenn ich bei euch in eine Kirche reinsetze, da ist eine Ruhe, eine Stille unglaublich. Das ist ja, und dann habe ich immer gesagt, das kann man von verschiedenen Seiten sehen. Ich kann in einen Raum reingehen, der die ganze Woche leer steht und einmal in der Woche ein Gottesdienst stattfindet. Oder ich kann in einen Raum reingehen, wo viermal am Tag die Mönche beten. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein durchbeteter und durchlebter Raum. Und das ist ja auch eine Kraft, die nicht nichts ist. Und das ist schon etwas, wo ich glaube, dass man spüren kann, wenn man sensibel ist. Genau. Das sind so, könnte ein Ansatz sein, warum gewisse Leute irgendwo was spüren, wenn sie so hinkommen. Weil dort auch Menschen sind, die diese Kraft auch leben, ausdrücken in Form von Gebeten, in Form von Gesang, in Form von guten Gedanken. Und das hat auch einen Platz im wahrsten Sinne des Wortes.
Wahrscheinlich auch die Natur. Ich habe gehört, du bist ja auch natürlich im Garten zuständig.
Ich hatte als Kind auch so einen Kraftplatz, das war so ein ganz alte, dicke Buche, ein uralter Baum. Und jedes Mal, wenn ich mich geärgert habe oder irgendwas Ding, bin ich rausgerannt in den Wald, habe mich unter diesen Baum gesetzt und habe alles erzählt. Das war der beste Zuhörer meines Lebens und der beste Lehrer meines Lebens. Der hat mich nicht kritisiert, der hat mich zurückgeredet und der hat alles angehört. Und trotzdem bin ich nach einer halben Stunde, man bin ich eine Stunde drunter gesessen, ich bin anders nach Hause gekommen, wie ich weggegangen bin. Und das war nur ein Baum.
Das glaube ich. Und hier bekomme ich halt auch alles. Ich bekomme die Ruhe und Stille in der Natur und ich bekomme aber die Lebendigkeit und die Menschlichkeit von euch, die ihr hier anwesend seid.
Die schönste Kathedrale ist ja die Natur, wenn wir schon bei der Kunst sind.
Stimmt, ja? Was das alles bietet. Gottes Schöpfung. Bruder Raphael, Bruder Thomas, danke für die schönen Einblicke in euren Kraftort. Ich kann nur allen Hörerinnen und Hörern empfehlen, auch mal hier vorbeizuschauen und einen Besuch abzustatten. Euch alles Gute für den Zukunftsprozess 2030 und ich bin gespannt, was alles kommt. Dankeschön.
Dankeschön. Herzlichen Dank. Danke.
Danke.
Falls Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Orden on Air, den Podcast der Ordensgemeinschaften Österreichs, können Sie auf unserer Website www.ordensgemeinschaften.at oder überall, wo es Podcasts gibt, hören. Falls Sie uns etwas mitteilen möchten, schreiben Sie uns gerne an medien@ordensgemeinschaften.at.